Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zu diesem letzten Sonntag des Kirchenjahres hören wir Gottes Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 65, die Verse 17 bis 25. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, es hat sich zugetragen im 19. Jahrhundert, da gab es einen älteren, schon etwas kränkelnden Pfarrer, und er hat zur Unterstützung einen Vikar zugewiesen bekommen. Und ja, der Pfarrer hat gedacht, nun steht Ostern an, ich will mit der Osterpredigt meinem Vikar doch gleich einmal auf den Zahn fühlen. Und so hat er ihn, diesen jungen Vikar, gleich mit der Osterpredigt beauftragt. Dann am Ostermorgen, der Vikar stand auf der Kanzel und predigte. Auf Karfreitag kommt Ostern. Auf das Leiden Christi folgt die Erlösung und die Erhöhung. Darum folgt auf Nacht Licht, auf Irrtum Wahrheit, auf Gefangenschaft Freiheit, auf Ohnmacht das Weite. Als er das hörte, stieg der alte Pfarrer empört auf in seiner Reihe und widersprach: Ihr hört den Mund eines unerfahrenen Menschen. Es ist alles genau umgekehrt. Auf die Jugend folgt das Alter, auf die Arbeit die Schwäche, auf die Hoffnung die Enttäuschung und auf das Erlebnis das Vorbei. So, nun frage ich euch, wer von den beiden hat denn recht? Ist es nicht weise, was der alte Pfarrer in seinen hohen Jahren spricht? Hat nicht alles, was wir erleben, ja tatsächlich die Tendenz zum Vergänglichen und zum Vergeblichen? Geht nicht alles in dieser Welt auf den Tod zu? Ist das nicht auch die Erfahrung, die über unserem Leben liegt? Ja, und machen nicht sogar schon Jugendliche unter uns teilweise die Erfahrung, dass letztlich alles doch vergeblich ist und keinen Sinn macht? Zukunft, dieses Wort löst heute bei vielen keinerlei Hoffnung mehr aus, sondern vielmehr Ängste. Zukunft der Welt. Wer sich darüber heute Gedanken macht, dem kommt unerweigerlich die Klimakatastrophe in den Sinn oder jetzt die Pandemie oder Krankheit, Hunger und Krieg. Zukunftsangst haben längst die meisten Kinder im Vorschulalter. Das ist also etwas, was längst nicht nur Erwachsene im hochbetagten Alter etwa beschäftigt. Nein, die Macht und der Sog des Todes sind allgegenwärtig und kaum ein Mensch kann sich diesem Sog entziehen. Totensonntag nannten manche diesen letzten Sonntag im Kirchenjahr, weil im Gottesdienst traditionellerweise die Namen der Verstorbenen des letzten Kirchenjahres verlesen und ihrer gedacht wurde. Ja, und wer weiß, ihr Lieben, vielleicht werden wir auch als christliche Vereinigung Südpfalz das im nächsten Jahr miteinander tun. Empfinden wir an diesem Tag nicht, ähnlich wie jener alte Pfarrer, die Vergeblichkeit und die Vergänglichkeit unseres Lebens in ganz besonderer Weise? Es ist uns schmerzlich gegenwärtig, dass doch der Tod tatsächlich eine bestimmende Macht in unserem Leben hat. Und dieser Tod, er hat auch uns Menschen entrissen. Menschen, die eben noch zu uns gehörten. Der Tod bedroht ständig unser Leben und wir sind in keiner Stunde, in keiner Sekunde sicher vor ihm. Da war dieses kleine Kind, der Sonnenschein seiner Eltern, doch nun ist es auf einmal dunkel geworden. Ein Auto kam schnell, viel zu schnell um die Ecke und überfuhr das auf der Straße spielende Kind. Im Haus gegenüber in der Nachbarschaft, Herzinfarkt, Notarzt, Blaulicht. Es hat nichts mehr geholfen, umsonst das Bangen und das Hoffen. Und auch jenes Schicksal vor wenigen Jahren, der Evangelist, Bergführer und Erlebnispädagoge Hans-Peter Rohjer beim Gleitschirmfliegen tödlich verunglückt. Gerade mal 50 Jahre mitten im Leben und schon aus dem Leben herausgerissen, er hinterließ Frau und 3 Kinder. Alles Beispiele dafür, wie der Tod in unser Leben greift. Wie er Hoffnungen zunichte macht, Pläne vereitelt, wie er Menschen einsam und mutlos macht. Die Umstände der Gesellschaft, die Umstände von uns Menschen, die ändern sich von Jahrhundert zu Jahrhundert. Aber schon immer, ihr Lieben, hat der Tod nach dem Leben gegriffen. Vor über 2500 Jahren hatten die Israeliten im Exil in Babylon ganz Schlimmes erleben und erleiden müssen. Damals in dieser Zeit mussten sie die Erfahrung machen, dass viele Babys gestorben sind, also im ersten Lebensjahr von ihnen gerissen wurden und dass viele von ihren Erwachsenen viel zu früh gestorben sind. Woher wir das wissen? Das geht indirekt aus diesen Worten des Propheten Jesaja hervor. Nachdem die verschleppten Israeliten endlich wieder aus Babylon aufbrechen durften, zurück in ihre Heimat. Jesaja sagt, man soll nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Wenn wir in dieses Prophetenwort hineinhören, hören wir ganz tief im Hintergrund all die Leiderfahrung, dieses tiefe Leid, was die Israeliten damals in Babylon ertragen mussten. Aber nun ändert sich alles. Sie bekommen neue Hoffnung, sie bekommen eine Vorfreude auf ihre Heimat, endlich wieder nach Hause, nach Jerusalem. Und voller Begeisterung waren sie damals unterwegs. Und dann kamen sie in ihrer alten und neuen Heimat an. Und sofort machte sich wieder Resignation unter ihnen breit. Denn was sahen sie? Sie sahen Häuser und der Tempel, das kostbare Werk ihrer Väter, wie alles, aber auch alles in Trümmern dalag. Die Landwirtschaft lag da nieder, die Felder waren verwüstet. Und sie mussten also bei Null anfangen. Das war für sie ein Kampf ums nackte Überleben. Und sie dachten sich, es geht uns doch hier viel schlechter als dort in Babylon. Was hat das noch alles für einen Sinn hier, fragten sie. Wozu noch bauen, wozu noch Kinder zeugen, für welche Zukunft denn? Es ist doch alles umsonst. Und mitten in diese resignative Phase hinein ergeht nun das Wort Gottes, der Ruf Gottes durch seinen Propheten Jesaja. Siehe, siehe, so beginnt diese göttliche Verheißung. Damit die Menschen sehen konnten, mussten sie nur zunächst einmal ihr Haupt erheben, ihren Blick nach oben richten. Dieses Siehe, das geht nicht mit einem hängenden Kopf. Siehe, damit beginnt für sie nun der Perspektivenwechsel. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe, spricht der Herr. Gott lenkt also den Blick der betrübten Menschen weg von sich selbst, weg von dem, was sie vor Augen haben. Er lockt uns also weg vom Sog des Nichtigen, weg vom Todesstrudel, der alles mit sich reißen will. Er ruft unseren Blick weg von den Gräbern, die wir haben, und lenkt uns hin zu einem neuen Blick, zum Blick auf das rettende Ufer, auf etwas Neues, was Gott schaffen will. Der gleiche Gott, der am Anfang aller Zeiten Himmel und Erde geschaffen hat, ihr Lieben, der ruft hier durch seinen Propheten Jesaja: Ich will schaffen, einen neuen Himmel und eine neue Erde will ich schaffen. Nicht der Tod und nicht die Vergänglichkeit, das alles, was ihr jetzt vor Augen habt, haben das letzte Wort. Nein, ich, der Herr, dein Gott, ich habe die Macht über alles und ich bin dein Erlöser. Und ihr Lieben, wenn Gottes Wort erschallt, wenn Gottes Ruf ergeht, dann geschieht augenblicklich das, was er spricht. Zwischen dem Reden Gottes und dem Sein der Erfüllung, da gibt es keinen Unterschied. Wenn Gott spricht, dann geschieht's. Das ist etwas ganz anderes als die vielen Glücksversprechungen und Durchhalteparolen, mit denen uns Menschen dieser Welt und die Politik immer wieder bei Laune halten wollen. Wir bekommen verkündet Frieden und Freiheit für die Welt. Wir bekommen verkündet, die Renten sind sicher. Wir bekommen verkündet blühende Landschaften. Ja, wir schaffen das und impfen soll das Coronavirus auch besiegen. Aber ihr Lieben, wer glaubt noch solchen Versprechungen? Allzu viele Volksberuhiger und Weltverbesserer haben doch schon eine bessere Welt versprochen. Und am Ende, was war? Es war schlimmer als zuvor. Enttäuschte Menschen blieben zurück. Resignation macht sich breit statt Hoffnung. Und was solche Weltverbesserer schufen, das war ja keine neue Welt etwa, sondern das war maximal ein Abklatsch der alten Welt, eine Variation des alten Vergänglichen. Und das braucht uns ja letztendlich auch nicht zu verwundern, denn alle Menschen dieser Welt, sie bauen allesamt ja auf den Trümmern dieser Welt, auf dem, was schon alles schiefgegangen ist und schief liegt. Sie bauen auf einer Welt, die längst ein Verfallsdatum trägt. Es ist eine Welt, in der tatsächlich der Tod das Leben im Würgegriff hat. Und ihr Lieben, jetzt kommt der alles entscheidende Unterschied. Gott baut nicht auf den Trümmern dieser Welt oder auf den Trümmern deines Lebens. Gott muss nicht erst zerstören, um Neues zu schaffen, sondern vielmehr verwandelt er das Alte ins Neue. Es geht in unserem Bibelabschnitt hier bei Jesaja, auch wenn wir das aus christlicher Perspektive viel zu schnell hineinlesen, Es geht hier noch gar nicht zunächst um ein irgendwie geartetes Himmelreich oder Jenseits. Nein, es geht hier bei Jesaja zunächst einmal um das Jetzt und Hier. Es geht um die Heilung der Beziehung der Menschen zu Gott. Denn wie heißt es? Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Gott heilt also zunächst hier die Beziehung zwischen seinem erwählten Volk und sich selbst. Gott macht heil die Beziehung, die zerbrochen ist. Gott und Mensch werden also wieder Freude aneinander haben, so wie es ursprünglich am Anfang der Schöpfung auch von Gott gedacht war. Und wenn so die Beziehung zwischen Mensch und Gott heil wird, dann hat das auch ganz reale Folgen für das Leben der Menschen, für das Leben hier damals in Jerusalem, im gelobten Land. Es wird zwar noch den Tod geben, aber es wird keinen vorzeitigen Tod mehr geben, sagt Jesaja. Keinen Tod, der das Leben so hart abbricht. Das Sterben alt und lebenssatt, das wird das Ideal sein, wenn ihr wieder in Jerusalem seid, wenn ihr in Beziehung zu eurem Gott lebt. Und wer ein Haus baut, der wird auch darin wohnen dürfen, ohne dass die Feinde ihn daraus vertreiben. Und ihr Bauern, ihr werdet eure eigenen Felder bebauen und eben nicht als Sklaven und Abhängige irgendeinen Frondienst leisten müssen für andere. Und Arbeit wird nicht mehr ohne Ertrag sein. Eure Mühe wird nicht mehr umsonst sein. Das alles verheißt Gott. Und sogar zwischen Mensch und Tier wird Friede herrschen. Wolf und Schaf sollen beieinander wohnen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und dann heißt es, sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Ihr Lieben, mit dieser letzten Erwartung wird nun aber tatsächlich schon die Tür ins Paradies geöffnet. Hier werden schon paradiesische Zustände angesprochen, die über die vorfindliche Welt weit hinausragen. Ja, es ist hier so bei dem Propheten Jesaja, als er das dem verschleppten Volke Israel im Exil verkündet hatte. Diese Verheißungen Gottes gelten ganz real im 6. Jahrhundert vor Christus. Das war keine Vertröstung auf ein Jenseits, das hatte schon realen Fakt für diese Zeit damals. Und dennoch schaut dieses Prophetenwort über die damalige Situation hinaus. Es ist quasi ein Vorgeschmack auf den Himmel. Und diese Tür in die paradiesischen Zustände hinein wird dann im Neuen Testament vollkommen geöffnet, insbesondere im Buch der Offenbarung, wie wir es vorhin bei der Schriftlesung im 21. Kapitel gehört haben, wo prophetisch nicht nur ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaut werden, sondern Johannes berichtet: Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wunderbar. Was für ein wunderbarer Ausblick auf das ewige, herrliche Reich Gottes. Wenn das eintrifft, wenn Jesus kommt und das verwirklicht, dann wird der Tod komplett und wirklich überwunden sein. Bis dahin allerdings wird der Tod für uns immer noch schmerzlich bleiben. Der Tod ist auch für uns Christen, die wir in diesem Ausblick auf die ewige Herrlichkeit leben. Der Tod ist auch für uns Christen der Feind des Lebens. Er ist der Feind sowohl für diejenigen, die sterben, als auch für diejenigen, die einen Menschen aufgeben und loslassen müssen. Und ich sage euch, all diese Schönredner, diese sogenannten Humanisten, die uns einreden wollen, es gebe ein schönes Sterben oder der Tod ist doch etwas Gutes, die behaupten, der Tod gehöre doch zum Leben hinzu, oder auch die behaupten, mit dem Tod ist doch endlich der Mensch befreit, weil dann alles aus ist, dann ist nichts mehr. Alle, die solche Dinge behaupten, die haben überhaupt nichts verstanden vom Einbruch der Sünde in diese Welt. Die haben nicht verstanden, was die Sünde in dieser Welt und bei ihnen anrichtet und welche schlimme Folge die Sünde eben hat. Nämlich der Tod ist die Folge für unsere Schuld, für unser Aufbegehren gegen Gott. Und alle, die den Tod schönreden wollen, die haben vor allem überhaupt nichts verstanden vom Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Denn mit seiner Erniedrigung am Kreuz auf Golgatha und dann mit dem Machterweis Gottes, der seinen Sohn am dritten Tage lebendig aus der Grabhöhle herausgerufen hat, dadurch, allein dadurch hat Jesus Christus den Sieg gewonnen. Den Sieg eben auch über den Tod. Und in dieser Stunde damals, als Jesus aus dem Grabe herausgerufen wurde, da hat Gott angefangen, seine neue Welt zu schaffen. In der Auferstehung Jesu hat die neue Welt ihren Anfang genommen. Und zwar mitten im Alten ist das Neue jetzt schon gegenwärtig. Mitten im Todesdunkel dieser Welt leuchtet jetzt bereits das Licht des Lebens auf. Ja, das Neue ist nahe, ist uns zum Greifen nahe. Und dafür möchte uns Gott auch heute in diesem Gottesdienst von Neuem die Augen öffnen. Und deshalb ruft er auch uns zu: Siehe. Ihr lieben Glaubensgeschwister, wenn wir auch heute an diesem Tag um unsere Verstorbenen trauern, an sie gedenken, wenn wir uns an das erinnern, ja, was sie uns gewesen sind, was wir mit ihnen erlebt haben, wenn wir an das denken, was wir auch mit ihnen hatten und was wir an ihnen verloren haben, wenn wir an die Schmerzen denken, die uns bereitet sind durch dieses Abschiedsnehmen, dann müssen wir auch in dieser Stunde nicht stehen bleiben bei dem, was uns traurig macht und auch beschwert. Wir dürfen und müssen nicht nur das sehen, was uns Angst macht und lähmt im Angesicht des Todes, sondern auch wir dürfen uns von dem Propheten Jesaja in dieser Stunde den Horizont weiten lassen. Mit seinem Siehe lenkt er auch unseren Blick über den Verlust und die Angst hinaus an jenes rettende Ufer. Er zeigt uns, dass auch unsere Trauer, die wir als Menschen haben, dass unsere Trauer immer umschlossen ist von einer viel größeren Freude. Dass all unsere Verzweiflung, die wir haben, umschlossen ist von einer riesengroßen Hoffnung. Siehe, siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Erinnert ihr euch noch, was jener alte Pfarrer damals resigniert sagte? Auf die Jugend folgt das Alter, auf die Arbeit die Schwäche, auf die Hoffnung die Enttäuschung, auf das Erlebnis das Vorbei. Ich habe gefragt vorhin, wer hat recht von den beiden, der junge WK oder der alte lebensweise Pfarrer? Ich glaube, es ist so, ihr Lieben, wenn wir auf uns selbst schauen, wenn wir auf diese Welt schauen, dann müssen wir dem alten Herrn doch recht geben. Auch wenn wir an den Gräbern unserer Lieben stehen, dann mag uns dieser Eindruck tatsächlich bedrängen. Aber Gottes Wort zeigt uns etwas anderes. Gottes Wort zeigt uns durch den Propheten Jesaja und auch durch die Himmelsschau des Johannes eine ganz andere Wirklichkeit. Und wir können diese neue Wirklichkeit erkennen mit den Augen des Glaubens. Nämlich die Verheißung des heilschaffenden Gottes, der unsere Vergänglichkeit, der unsere Vergeblichkeit aufhebt und es verwandelt in eine unüberbietbare Freude. Das alles steht in diesem einen Wort drin. Siehe, öffnet eure Augen des Glaubens, schaut auf die Verheißungen Gottes, schaut auf das, was er in eurem Leben und in dieser Welt schafft, mitten in dieser Welt, ja, wo der Tod so viel Macht hat. Mit diesem Siehe werden wir tatsächlich zur Freude aufgerufen, heute an diesem Tag. Mit diesem Siehe bekommen wir nämlich jetzt schon Anteil an der ewigen Herrlichkeit der neuen Welt Gottes. Und zwar mitten in dieser alten Welt, mitten in deinem alten Leben, mitten in allem Leid und mitten in aller Trauer, gerade heute an diesem letzten Sonntag im Kirchenjahr. Und wenn wir dieses Siehe beherzigen, wenn wir unsere Augen des Glaubens auf die Verheißungen Gottes richten, dann wandelt sich für uns auch dieser Sonntag. Dann wandelt er sich vom toten Sonntag in den Ewigkeitssonntag. In den Tag, wo trotz aller Leid und Trauer wir geprägt und erfüllt werden von der Hoffnung und dem Ausblick auf Gottes ewiges Reich. Denn dieses Reich ist uns längst erworben und verheißen durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und unser Auftrag ist, diese Botschaft weiterzusagen. Weiterzusagen mitten in dieser siechenden, leidenden, sterbenden Welt. Den Menschen weiterzusagen, sie aufzufordern, ihre Augen zu erheben. Siehe, siehe, Jesus lebt. Siehe, Jesus siegt. Siehe, Jesus triumphiert. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.